Bevor es hier losgeht, möchte ich euch den Supporter dieser Folge von Hotel Quarantäne vorstellen. Und das ist ein junges Unternehmen und kommt aus Hamburg und nennt sich Tomorrow. Denn wir haben ja alle ein bisschen mehr Zeit jetzt und diese Zeit kann man ja auch nutzen, um Dinge anzugehen, die man lange aufgeschoben hat, wie zum Beispiel einen Bankwechsel. Tomorrow bietet digitales und nachhaltiges Banking für das Smartphone an. Ihr könnt euch binnen von 10 Minuten ein kostenloses Girokonto eröffnen. Das geht ganz bequem per Videochat von zu Hause aus natürlich. Die App hat viele smarte Features, wie zum Beispiel eine digitale Spardose, die fand ich sehr, sehr gut, oder ein automatisches Haushaltsbuch. Und das Beste, bei jeder Zahlung mit der Tomorrow Visa-Karte schützen UserInnen, also ihr und wir, ein Stück Regenwald. Außerdem garantiert Tomorrow, dass die Gelder ausschließlich zur Finanzierung positiven Wandels unterstützt werden. Und legt diese komplett offen. Wie ernst Tomorrow das meint, beweist eine große Spendenkampagne zugunsten der Geflüchteten in Griechenland. Die haben sie letzte Woche gestartet und ihr könnt sogar mithelfen für jeden Hörer, für jede Hörerin von Hotel Matze, die den Code MATZE bei der Anmeldung verwendet. Spendet Tomorrow 10 Euro an Ärzte ohne Grenzen für die medizinische Versorgung von Flüchtlingen zusätzlich. Gute Sache. Ich packe den Link in die Shownotes rein. Vielen herzlichen Dank an Tomorrow und jetzt geht's los. Willkommen im Hotel Quarantäne, dem Isolationspodcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiescher und ich unterhalte mich hier mit Menschen, die auch zu Hause sind. Ich will wissen, wie sie das, was sie sonst machen, in Zeiten von Corona machen. Ich will wissen, wie ihr neuer Alltag aussieht und was sie darüber hinaus noch so beschäftigt. Ob es vom Hotel Quarantäne 11 oder 111 Folgen gibt, das weiß kein Mensch. Ich liebe kleine Experimente, wie ihr wisst. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit und mache das hier so oft, wie es eben passt. Wir schauen mal. Ich hoffe natürlich, euch gefällt mein kleiner Zweitwohnsitz. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Quarantäne.
Zweifel.
Ganz verzweifelt, endlich jetzt mal Podcast. Wir feiern jetzt einfach unser Podcast-Jubiläum. Ich wollte dich einfach jetzt fragen, ich meine, es ist ja nichts passiert seitdem, aber was hat sich für dich konkret verändert? Erzähl doch mal.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, warte, auf unserer Beziehungsachse, ne? Hat sich eigentlich nichts verändert, weil wir haben seitdem auch immer nur telefoniert. Das war sehr intensiv.
Ja.
Also genauso tiefgründig, wie man jetzt mit anderen Leuten auch anfängt zu telefonieren. Das haben wir ja schon seit einem Jahr gemacht. Und gesehen haben wir uns aber auch nicht.
Nee, wir sind Vorreiter für diese ganze Nummer hier.
Wir haben das erprobt und für gut befunden.
Das ist, man muss sich überhaupt nicht sehen, wenn man sich irgendwie was sagen will. Ja, das stimmt.
Und was wir aber in der Zeit uns alles für verrückte Sachen, also was wir erschaffen haben in diesem Jahr, das wissen ja die wenigsten gar nicht.
Das wissen die wenigsten. Also das bleibt aber auch unter uns.
Nee, genau. Vor allem dieser Virus. Nein, Entschuldigung.
Nee, da hast du
keine Witze, die wir nicht ertragen können.
Den hat Sibylle schon gebracht.
Also, hat sie den schon gebracht?
Den hat sie schon, oh, das ist mir ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, sagte sie.
Ach,
mit
ja.
dem Virus.
Und ich habe
hab mit Doris Dörrie gesprochen und die hat geträumt, dass der Virus eine Statue wird, ein Denkmal wird. Also, dass es ein goldenes, rundes Ding gibt mit diesen Dingern da dran und dass es so ein Denkmal ist, als so eine Erinnerung an was es uns auch geschenkt hat, dieser Virus, an guten Dingen.
Mhm.
Hat sie geträumt. Mehr sage ich dazu nicht.
Super geil.
Mhm.
Ich setze da jetzt einfach alles auf Doris. Also ich hoffe einfach mal.
Dass das gut wird. Wie ist es für dich gerade? Also wir haben ein bisschen telefoniert, kann man ja auch ruhig zugeben vorher.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie dein Gemütszustand jetzt gerade ist. Das weiß ich nicht.
Mein Gemütszustand ist eigentlich. Also jetzt gerade ist der sehr, also man muss ja mal sehr präzise werden jetzt in diesen Tagen, weil sich das ja wirklich minütlich ändern kann. Und auch so und jetzt alle ja, die auch sonst vielleicht nicht so in sich reingeguckt haben, jetzt lernen, in sich reingucken zu müssen.
Mhm.
Und deswegen finde ich auch so in Farbnuancen in der Gefühlswelt plötzlich unterscheiden. Und deswegen präzisiere ich das jetzt mal und sage, in mir vibriert etwas.
In dir vibriert etwas. Oh, Gott,
und schöpferischen Geist, sage ich mal, im Teil meines schöpferischen Geistes vibriert etwas. Also ich fühle mich belebt bin relativ ausbalanciert eigentlich die meiste Zeit, was am Anfang nicht so war, als das losging. Ich habe schon viel mit Ängsten und Angstthemen zu tun gehabt und auch immer wiederkehrend mal zu tun. So. Also jetzt gar nicht nur, was meine eigenen angeht, sondern auch so die Strömung, die man gesellschaftlich so mitkriegt, das sind jetzt Sachen, die mich sowieso schon ganz lange interessieren und beschäftigen. Und das ist gerade, also im Schwarm brummt es ja extrem gerade. Und das ist, wenn man da so ganz aufmacht auf Empfang, sag ich mal, und sich das sozusagen alles, weiß nicht, anliest oder so mal so reinhorcht, dann finde ich das schon teilweise überwältigend. Und ich versuche halt nicht zu oft auf Empfang zu stellen, sondern auch ein bisschen, also man muss schon, finde ich, sehr gegensteuern, ne, mit so Sachen, die den Radius verkleinern, der Erlebniswelt gerade. Und dann ist es eigentlich ziemlich gut.
Aber du liest ja schon viel eigentlich, ne? Also du liest aber nicht, gefühlt nicht so newsmäßig, sondern du liest anderen Kram.
Genau, ich lese, also wenn, was ich regelmäßig höre, ist eigentlich, Drosti, ne? Drosten Ultras ist hier also auch am Start. Also ist eher sowas, wo so jemand das schafft, besonnen, mit ruhiger Stimme, wissenschaftlich, trocken, gern auch rheinländisch, ehemals rheinländisch zu sprechen. Das ist so das, was ich, so eine besondere Art von Sprache kann ich mal ganz gut ab in solchen Zeiten. Und da informiere ich mich auch gern. Nee, und ich unterhalte mich mit Leuten, aber ich beziehe sozusagen schon aus Quellen, Informationen über Sachen, die passieren oder die passieren werden, die zuverlässig sind und die aber nicht so hektisch und auch ehrlich gesagt so ein bisschen fahrig sind, wie das ja der klassische Journalismus leider immer noch oft ist, muss ich sagen. So sagt hier die Mitantreiberin von Perspective Daily damals. Ne? Also ich habe ja mit so einem hektischen News-Cycle immer und auch mit einem, ehrlich gesagt, schusseligen, der ist auch schusselig oft. Mich erinnert das Wort Schusseligkeitsfehler, das kommt mir wieder so ins Gemüt gerade, ne? Dass oft einfach so Sachen dann so verkürzt und verhuscht werden, wo man so denkt, Leute, das ist jetzt wirklich, das geht jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir gerade präzise sein.
Wann hast du denn, also wann hat es sich für dich wirklich so wie eine Veränderung angefühlt, das erste Mal? Also wann hast du wirklich gemerkt, jetzt ist es in meinem Leben?
Also als es so ein bisschen losging, also der gruseligste Moment war eigentlich, es ging los, da war ich noch in Weimar und war in den letzten Drehtagen des Tatort Weimars, den wir tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Produktion dieses Jahr fertig geworden ist, also wir sind eine der wenigen Filmproduktionen, die dieses Jahr irgendwie fertiggestellt wurden und wer weiß, wie viele überhaupt noch kommen, ne? Also es ist ja jetzt alles gestoppt. Und kaum jemand dreht eigentlich noch. Weimar ist ja eh immer eine extreme Blase, so eine kuschelige, warme, aber auch zurzeit natürlich wahnsinnig merkwürdige Blase aufgrund dieser ganzen Thüringen-Ministerpräsidenten-Nummer. Zu dieser Zeit, genau, als die zweite Wahl war, saß ich quasi dort am Set und das ist so klein dort alles, dass man extrem nah auch zu tun hat mit denen, also auch mit den Namen, die da vorkommen. Ja? Mhm. Also nicht, dass ich jetzt mit der AfD-Parteispitze da irgendwie schon zu tun hatte, aber ansonsten ist das ja ein wirklich relativ überschaubarer Personalraum. Also das war eine merkwürdige Zeit.
Und du hast es doch mitbekommen, dann aber schon, dass es losgeht.
Dass es losgeht nicht, da habe ich, aber als die zweite Wahl dann war, ne?
Also Corona meine ich.
Das ging los. Und das war ganz merkwürdig, weil wir hatten so ein abgefahrenes Thema diesmal beim Tatort, dass wir sowieso schon eine ganze Zeit eine ganz, ganz merkwürdige Atmosphäre am Set hatten. Also auch eine tolle, wir waren sehr beieinander, aber es war extrem herausfordernd. Und dann kamen langsam so diese Nachrichten und dann drangen diese Nachrichten aus Berlin zu einem vor. Und das war so ein bisschen das Gefühl, wie von den ersten, als die ersten Terroranschläge so ein bisschen näher rückten und man wusste, okay, jetzt war der erst in Paris und dann war der erst und es ist fast so ein bisschen so, je weiter das dann weg ist, desto gruseliger ist es noch. Mhm. Also, weil man irgendwie dann das Gehirn, das glaube ich, nicht verarbeiten kann und so denkt, okay, krass, Berlin ist jetzt schon, da wächst schon, da wachsen schon so Dschungelpflanzen über den Reichstag und Leute, die letzten vier Leute, die da noch leben, sind die nur noch ein Haustier, keine Kakerlake nur noch haben, die wandeln mit Sturmgewehren da lang. So. Und das war sehr gruselig, schon aus der Ferne. Vor allem im Kontrast zu Weimar, was immer noch so, ja, welchen von den 80.000 Biomärkten wollen wir denn heute besuchen? Oben bis unten, Toilettenpapier überall. Da kamen schon die ersten Videos von, da kloppen sich in Berlin schon Leute drum. Das ist völlig abstrakt. Und dann dieses relativ bewusste Abschiednehmen von diesem Team dort, wissend, dass es wahrscheinlich für lange Zeit die letzte Filmproduktion gewesen sein wird, da war das alles noch nicht klar. Aber ich bin ein passionierter Logiker und ich kann Exponentialkurvendiskussion relativ gut. Und ich habe so gedacht, ja gut, also entweder haben wir jetzt einen Virus, der sich so ausbreitet, wie sich der ausbreitet, oder wir haben den halt nicht, aber dazwischen gibt es jetzt nicht so viel. Mhm. Also jetzt eine Woche, halten sich alle mal die Augen zu, wird jetzt vermutlich nicht reichen. Ne? Also wenn sowas überhaupt noch jemand gesagt hat, meinte ich, ja, das wird nicht so schlimm, ach, die machen doch keine Ausgangssperren, habe ich immer gedacht, well, so, ne? Also ich habe mich innerlich schon ziemlich darauf eingestellt. Und dann zu wissen, okay, du drehst heute den letzten Tag mit so einem Riesenteam, du hast ein Abschlussfest nochmal gemeinsam, das ist so eine soziale Gruppe, mit denen, wo du jetzt nochmal mit jedem kuscheln darfst, weil du 2 Monate tendenziell mit jedem sowieso gekuschelt hast und tierisch nah aufeinander gehangen hast. Und von dieser sozialen Gruppe sozusagen Abschied zu nehmen, das war echt krass. Mhm. Also weil es auch wirklich was, so ein Filmteam ist ja immer so eine Familie auf Zeit.
Wie viele Leute seid ihr da gewesen?
Naja, wir waren, glaube ich, so, also es sind schon immer so 40, 50 letztendlich mit allen im Büro, aber die Leute, sage ich jetzt mal, die beim Abschlussfest da waren, waren fast 25 Leute oder keine Ahnung so, ne? Und auch so die, mit denen man wirklich jeden Tag sich dann in die Augen guckt und seine Running Gags hat am Set und beim Essen drängelt und jemanden den Apfel klaut vom Teller. Also so, das würde ich mal sagen, ist ungefähr so, ne? Da hat jeder so einen Radius in diesen 50 Leuten, von 25 Leuten ungefähr, würde ich sagen. Und das war sozusagen so ein doppelter Cut, ne? Dieser Transit von einer Stadt in die nächste, dann auch von einer wesentlich persönlicheren Umwelt, Weimar ist sehr, sehr viel verbindlicher als Umfeld, als Berlin natürlich, in ein sehr, sehr viel anonymeres Umfeld, ne? Und dann noch quasi in ein Katastrophengebiet. Mhm. Und dieses, okay, wir gehen jetzt in komplette Ungewissheit, wenn wir ehrlich sind, weil das wollen wir erstmal sehen, wie das ab jetzt alles aussieht. Ne? Und dann kam ja relativ schnell auch die Erkenntnis, egal wie lange das jetzt dauert, die Welt, wie wir sie kannten, wird es nicht mehr geben. So.
Du warst auch so in meinem Freundeskreis tatsächlich so die Erste, die das so deutlich. Also so, wir haben ja so ein bisschen hin und her geschrieben und da warst auch so die Erste, die das...
Wir haben einen ziemlich krassen Punkt geschrieben, ne? Da warst du gerade ganz wo unterwegs innerlich, ich aber auch.
Ja, genau, ja, wir waren beide auf jeden Fall in so einem...
Ja, das war gerade so wie so Drachen in so einer Gewitterwolke, irgendwo, was ist denn hier los? Ja.
Und das war dann eigentlich so, aber du warst die Erste, die das so emotional, also wo alle noch so, ja, was machen wir jetzt? Also da hast du schon gesehen, okay, das ist jetzt, du hattest das ganz schön genannt, Wachstumsschmerz hast du es genannt, ne? Und hast irgendwie so die ganz, hast direkt so das große gesellschaftliche Bild aufgemacht, wo die meisten noch dachten, habe ich jetzt eigentlich einen Schnupfen oder hat irgendjemand anders einen Schnupfen gehabt die letzten Tage?
Ja.
Woher hattest du das, dass das so für dich gleich klar war, okay, das hat jetzt irgendwie eine ganz, ganz viel größere Dimension?
Das weiß ich nicht. Also ich glaube, es hat ein bisschen was wahrscheinlich damit zu tun, damit, dass ich mich damit einfach schon, seit ich mich überhaupt bewusster mit dem großen Ganzen beschäftige, eigentlich damit beschäftige, mit sowas, was jetzt passiert und mit allen Themen, die damit zu tun haben. Jetzt nicht im Sinne von hier Apokalypse und Armageddon, sondern Wachstumsschmerz, die menschliche Gruppe, der Schwarm, Menschheit, warum, was haben wir alles verloren an Skills, miteinander zu kommunizieren? Also alles, was da reinspielt, ist jetzt so, das ist ganz viel daran, überrascht mich überhaupt nicht im Sinne von, also jetzt nicht, ich sitze hier auf dem Berg und denke mir, da wäre ich schon gewusst, aber so im Sinne von, ganz viel macht mir zum Glück keine Angst, weil ich merke, ah krass, ich habe halt null kommen sehen, dass sowas passieren würde, ja. Aber dass dann, was jetzt losgeht, das ist für mich jetzt nicht so totales Neuland, weil ich so viel zu dem Thema gelesen habe, so viel da reingespielt habe, so viele Leute in meinem Leben mit Ängsten, also dieses Angstthema, Wutthemen, negative, in Anführungszeichen, Emotionen, der Umgang damit, das beschäftigt mich so lange schon, Ich weiß noch, wie ich mit 16, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe dir, saß ich im Bio-Unterricht. Ich weiß noch genau, wie das aussah. Das war ein totaler, richtig so ein Moment, wo ich heute noch genau das Setting kenne, weil ich wusste, boom, hier passiert gerade irgendwas. Da hatten wir Bio-Unterricht und da gab es einen Polylux. Mhm. Kennst du noch? Klar, Polylux, logisch. Ne? Und da lag eine Folie da drauf zum Thema die Todesursachen der Menschen in Deutschland und so der westlichen Welt, glaube ich auch. Ich weiß gar nicht, ob das Deutschland, Europa oder irgendwie so, aber es war so ein bisschen breiter gefasst. Und da stand noch irgendwas auf Platz 1, sag mir mal, ich weiß nicht, Herzkrankheiten oder irgendwas, ja. Und Depressionen oder so stand da irgendwo auf 3. Hatte ich noch nie in meinem Leben gehört.
Das stand damals schon auf 3.
Das stand auf irgendeiner, ich weiß es nicht, das stand auf irgendeiner Position, lass es 6, 3, 2 gewesen, keine Ahnung. Fakt ist, ich saß dort, ich meine 16, ne? Das heißt, ist es 22 Jahre her. Und ich saß da, sah das und dann sagte irgendwie im Vorbeigehen unsere Lehrerin so, ja, und das ist jetzt also diese Depression, ne, die hier stehen, also das wird so ab in 10, 15 Jahren wird das die Spitzenposition übernommen haben. Und dann gingen wir direkt weiter im Thema. Also nicht in dem Thema, sondern einfach and that was that. Und keiner hat dazu irgendwas gefragt und gesagt. Und ich weiß, dass ich da saß mit dem Auftrag und dachte, was? Aber erstens, A, was ist das? B, wenn wir das jetzt schon wissen, also wie kommt das? Wie machen wir das weg? Was machen wir denn damit? Wer ist denn hier? Wer zur Hölle? Also für mich war das wirklich, seitdem hat das so wirklich mir so ein kleines Widerhäkchen in die Seele gehauen. Was sagte so, Obacht, hier entwickelt sich was, was anscheinend nicht zu stoppen ist. Es wissen davon Leute, es fühlt sich keiner verantwortlich. Und das irgendwie wird das aber ziemlich gefährlich alles anscheinend, ja. Oder das hat auf jeden Fall einen krassen Impact anscheinend. Müsste man da mal nicht was machen. Also damals war mir noch völlig unklar, was das sein soll. Nicht viele Jahre später erfuhr ich am eigenen Leib, was das ist. Weil wir haben ja da schon mal so ein bisschen drüber geredet, ne, dass ich ja jetzt nicht ohne Vergangenheit bin, was das Thema angeht. Und konnte sozusagen da zum ersten Mal im Selbstversuch mitkriegen, was depressive Verstimmungen sind, teilweise wirklich bis hin zu einem Klinikaufenthalt dann im Laufe der Jahre. Deshalb habe ich dir beim letzten Mal noch nicht erzählt, du merkst, ich mache das so in Raten. Oder? Ab und zu mal eine kleine Information. Und habe aber tatsächlich ganz viel damit auch im Freundeskreis angefangen, so einen Blick dafür zu entwickeln, ne? Und habe ganz viele Leute in Auffangstationen auch begleitet, versucht, die in Therapien zu kriegen, hab gemerkt, was das für ein unglaublich stigmatisiertes Thema ist. Natürlich so vor allen Dingen in den älteren Generationen, ja, wo Therapie immer noch als völlig, also nicht sinnvoll, also kann, das geht gar nicht, ne, bei ganz vielen, das ist jetzt schon ein bisschen besser geworden in der älteren Generation, aber eigentlich ist das immer noch eine Generation. Das kommt mit einem sozialen, kommt einem sozialen Selbstmord eigentlich gleich, ne? Wenn die sich vorstellen, dass die in Therapie gehen. Und die Ängste, die Existenzängste sind natürlich auch riesig. Also man muss sich ja vorstellen, sorry, wenn ich jetzt hier einfach so drauf los assoziiere, du sagst, alles gut, du unterbrichst. Ja. Also das Ding ist ja, warum viele Leute sich nicht in Therapien auch trauen oder was die Hürde ist am Anfang. Man kennt das vielleicht manchmal, dass man Leute im Umfeld hat, wo man so denkt, Mensch, der müsste jetzt aber mal oder dem das auch alle sagen und die Leute immer fast wie störrisch wirken. Man darf halt nicht vergessen, das, was in der Therapie passiert, ist ja, dass man in dieses große, dunkle, merkwürdige, bedrohliche meistens Fass guckt, was jeder in sich irgendwie hat. Das eigene Ich, die eigenen Ängste, die ganzen unbearbeiteten Emotionen, die man noch nicht hatte. Und viele Leute verbringen ihr Leben damit, dass dieses Fass hinter denen steht und sie immer tun, als gäbe es dieses Fass nicht. Und sich umzudrehen und da mal hinzugucken, ist eigentlich der Schritt, wenn man in eine Therapie anfängt. So, ne? Jetzt könnte man sagen, ja, dreh dich doch einfach mal um. ich weiß noch, dass als ich zum ersten Mal in eine Therapie gegangen bin, ich wirklich die Angst hatte, ich würde mich auflösen. Also ich kann jetzt gar nicht beschreiben, es war jetzt nicht so, dass ich dachte, ich springe gleich irgendwo runter, aber ich hatte so eine Angst davor, dass ich dachte, wenn ich da hingucke, in diesen Abgrund, verliere ich so dermaßen den Halt, dass ich mich wie so dematerialisiere oder so. Ich hatte so ein Gefühl von, ich löse mich in eine Trilliarde Einzelteile auf, Puzzleteile, die niemals jemand wieder zusammensetzen kann. Und das ist eine Angst, die viele Menschen haben, die in Therapien gehen. Spoiler Alert, das ist so nicht. Aber das ist die Hürde. Mhm. Und bei einer Generation, die noch älter ist als wir, ist diese Hürde halt noch viel größer. Ja. Weil das Fass viel länger steht, weil die Möglichkeit, Worte für so ein Fass überhaupt zu finden, noch viel abstrakter ist. Weil die Einrichtungs, der Schraubstock, in den der Nacken gespannt ist, damit er sich gar nicht umdrehen kann nach hinten, um zu gucken, ob dann Fass ist aus sehr viel festerem Material geschweißt. Von sehr engagierten deutschen Stahlwerkern. Und so, das ist wirklich einfach eine Riesenhürde so. Insofern, und das ist natürlich was jetzt, um mal den Bogen zu schließen, aber die Gruppenaufgabe wird. Weil wenn wir jetzt nicht hinkriegen, mit unseren Ängsten umzugehen und die zu freundlich zu entdecken und zu zähmen, bevor hier bestimmte Zahlen von Todesfällen und wirtschaftlichen Problemen auftreten, dann kann das sein, dass uns nochmal zusätzlich sehr, sehr um die Ohren fliegt, glaube ich.
Nun ist aber diese...
Huch, jetzt ist mir voll lauter Schreck. Apropos, haben die Ohren.
Mic drop.
Bam. Oh Gott. Entschuldigung, ja.
Jetzt sind aber diese Angst, die ist ja jetzt schon so... diffus da, also ne, diese Unsicherheit, Planlosigkeit, wir wissen nicht, was nächste Woche ist. Warum hast du das dann so schnell auf diese Situation gezogen? Also ich meine, das ist ja jetzt noch nicht, also die Angst ist jetzt schon da, aber noch nicht so groß. Du hast einfach weitergerechnet sozusagen?
Ja, also ich rechne vor allen Dingen auch schon quasi in Zeiten vor Christi Geburt. Also das ist ja, wie gesagt, meine eigenen Studien und Forschung, was, naja, es ist echt so. Also ich studiere das sehr genau, seit diesem Tag im Biounterricht. Und die Beobachtung, wie Leute, also auch bei mir selbst oder sowas, aber wie Leute, also wie Angst in unserer Gesellschaft auch einfach ein Thema ist, was wirklich sehr stiefmütterlich. Es gibt so tolle Stiefmütter, das ist eigentlich auch ein blödes Wort, muss man mal abschaffen. Also nicht zufriedenstellend behandelt wird. Da müssen wir uns was Neues entwickeln, weil Angst. Ich kenne das so bei meiner Arbeit mit Pferden. Da gibt es ganz viele Leute, die extreme Angst haben mit ihren Tieren im Umgang und sowas. Und das ist aber ein ganz, ganz gedeckeltes Thema. Und immer, wenn irgendjemand diese Angst hat, sagt irgendjemand im Umgang, du, das ist eine reine Kopfsache. Und damit ist das Thema so beendet. Mhm. Und man denkt so, ach cool, weil mein Kopf ist ja das am leichtesten zu bedienende Instrument an meinem ganzen Körper. Das hat ja nur diesen einen Schalter. Es ist ja ganz leicht dann. Also das ist ein... Angst und Wut sind zwei so schwierig behandelte Themen in unserer Gesellschaft, dass wenn die aber einfach mal Amok laufen dürfen, sind das nicht die besten. Mhm. Also da ist mir überbordende Freude und so ein bisschen lieber. So, ne? Und das heißt also, das ist jetzt ja gar keine Katastrophe unbedingt. Es ist eine Gefahr tatsächlich, aber wir müssen das lernen. Und ich meine, diese ganzen Sachen, die jetzt auch politisch passieren, diese Zuspitzung, das sind ja alles Themen von nicht integrierter Angst. Ne? Also von Leuten, die nicht mit ihren Ängsten umgehen können. Und die, wenn man nicht mit seiner Angst umgehen kann, ist natürlich der Finger, der auf andere zeigt. Und die Wut darüber, dass man so Angst hat und dieser Schmerz, der den Verlustängste zum Beispiel auslösen können, halt relativ schnell geht das gegen andere. Ne? Und das ist nicht so gut. Also das kann man nur umlernen, aber das müssen wir jetzt auch alle umlernen. So schnell müssen wir das umsetzen. Wir haben diese Zeit von einer langsamen Bewegung, wo man so dachte, okay, jetzt die nächsten Jahre, jetzt langsam muss mal so eine Entstigmatisierung her. Hey, kann es sein, dass es irgendwie uns allen mal nicht so gut geht und sind wir nicht alle mal so ein bisschen einsam und haben wir nicht alle mal Angst und so? Das können wir uns jetzt nicht mehr erlauben. Jetzt müssen wir wirklich sagen, so pass mal auf, Leute, jetzt kommt hier so ein Virus, der führt uns jetzt mal hier kurz völlig mit dem Rücken an die Wand. Wer macht sich zuerst nackig und sagt, ich scheiß mir gerade ein, ehrlich gesagt, und ich brauche euch alle jetzt. Ich kann nicht, ich habe echt Angst. Mir geht wirklich, und ich weiß gar nicht, was ich habe Angst und ich weiß noch nicht mal, es ist gerade erst eine Sekunde her, dass ich dieses Gefühl überhaupt verstehen kann, spüren kann, wo das mit meinem Körper sitzt. Sitzt es überhaupt in meinem Körper? Ist es schon um mich herum? Ist es viel größer als ich? Kann ich das überhaupt handeln und sowas? Wer hilft mir dabei zu verstehen, was es ist? What the fuck? So. Und je schneller wir uns diese Karten, glaube ich, auf den Tisch legen und sagen, so, Hände hoch, wer hat noch Angst? Es ist jetzt einfach keine Zeit für Coolness mehr, weil wenn wir sagen, wir haben Angst, dann können wir auch damit umgehen und dann kann man sich gegenseitig die Hände halten und dann ist halt nicht mehr so ganz dunkel und gruselig im Wald. Ne? Dann kriegt man es auch hin. Aber das muss jetzt passieren.
Ich merke das aber schon, also dass das total schwierig ist. Also ich merke das bei mir selber, dass ich so, du kennst den Hirscher ja auch als vergnügten jungen Mann und ja. Oder älteren Mann jetzt, aber ich habe so in den letzten Tagen, wenn ich so, ob das jetzt via Social Media ist oder auch in persönlichen Gesprächen, wenn ich schon so, sagen wir mal so, jetzt nicht so positiv vergnügt in die Zukunft reingeschaut habe, war das eher du bist ganz schön, Mensch, du bist aber nicht so gut drauf. Mensch, also das wird schon alles so. Und ich habe gemerkt, dass der Raum dafür ganz, ganz selten da ist. Also,
ja, total. Das ist ein unerwünschtes Gefühl.
Ist total.
Genau wie Aggression und Wut ist das in unserer Gesellschaft ein unerwünschtes Gefühl. Das ist das, wo der Emotionsfarbkasten, wie ich das immer so sehe, wie so eine Klaviatur oder so. Weißt du, so die so ein Kinderklavier, so ein C-Dur-Tonleiter und dann sind die Farben aber, die Tasten alle so im Bund. Mhm. Und so Angst, Zorn, Frustration, Wut, Verunsicherung, das ist das, wo die hässlichen Farben anfangen. Was natürlich Bullshit ist, das ist einfach der Rest von der Tonleiter und das sind die anderen Farben. Aber so bis Flieder ist es noch schön. Da kann man noch warm, weich, rehenhaft bei jemandem auf dem Schoß liegen und einfach pittoresk schluchzen. Da ist das alles noch erwünscht. Sobald das erste Mal schon der Rotz hochgezogen wird und so eine Fratze sich verzieht, ist komplett Armageddon und alle sind, was ist das? Und das kommt natürlich so ein bisschen daher, dass wir so ein, es gibt ein ganz geiles Buch von Jesper Juhl zu dem Thema dieses Aggression. Wir haben halt ein krasses Aggressionstabu in der Gesellschaft, gerade auch nach den Kriegszeiten, ne? Weil irgendwie diese Angst entstanden ist, oh Gott, wenn Kinder jetzt schon, wenn die wütend sind, dann haben wir bald wieder Krieg. Mhm. Was totaler Quatsch ist, weil Wut ist nichts anderes als das Gefühl, was die eigene Integrität schützt. Mhm. Das ist die eigene innere Landesgrenze. Und wenn die bedroht wird, ist es wichtig, dass die Wut spricht. Und wenn ein Kind in der Phase, die dafür zur Verfügung steht, das besprecht ihr wahrscheinlich mit Katja auch dauernd, lernen kann, dass das ein völlig okayes Gefühl ist und dass es das nicht wertet, kann es die integrieren lernen, kann sich lernen, auf zwei Beinen sich zu ärgern und kann konstruktiv aus diesem Gefühl, aha, krass, hier irgendwas geht mir hier nahe, dafür eine Verantwortung übernehmen später als erwachsener Mensch und sagen, boah, warte mal, irgendwie, entweder ist mir gerade jemand gegen was ganz Altes gescheppert oder hier passiert mir wirklich gerade ein Unrecht, ich muss jetzt mal darüber nachdenken, ich gehe vielleicht mal eine Runde um den Block und dann bringe ich das in eine Konstruktivität, also entweder ein Gespräch mit jemandem, wo ich dem sage, pass mal, da verläuft eine Grenze von mir, nicht mehr machen, oder da habe ich irgendwas Altes noch nicht aufgearbeitet, da müsste ich jetzt mal irgendwie, wie auch immer, ne? Und das erlauben wir ja unseren Kindern schon gar nicht mehr, also kaum, ja, oder es ist immer noch, also so, wenn die wie schnell sind wir bei den kleinen Tyrannen, wenn irgendjemand mal im Supermarkt über den Boden rollt, sich aufregend, weil völlig zu Recht aufregend, weil das Überraschungsei gerade kaputt gegangen ist. Völlig legitimer Grund, wenn nicht die Tasten abgeklebt sind, wo das Gefühl drunter ist. Also, das ist doch super, ist doch egal. Da regt man sich aber 100% über was auf. In einem Zeitalter, wo man das leben darf. Ne? Und sowas. Aber daraus entstehen halt lauter erwachsene Menschen, die überhaupt nicht mit Wut umgehen können. Also wie viele Leute kennst du, die Und mit Angst meine ich nur, es ist das Gleiche, das ist das, was ich vorhin meinte mit diesem ist nur eine Kopfsache, Matze, oder jetzt sei mal nicht, oder jetzt lach doch mal wieder oder so. Ne? Wie viele Leute kennst du, wie viele erwachsene Leute kennst du, die gesund wütend sein können? Also die einfach sagen können, ohne dass sie dich beleidigen oder die dir die Augen auskratzen oder eine Tür knallen oder einen Hairflip machen oder bitter werden, einfach sagen können, du, das regt mich gerade auf. Das finde ich nicht toll, das macht mich wütend, das finde ich nicht cool.
Ich glaube, eine.
Ja.
Eine oder so. Zwei Personen, ja. Aber ich kenne auch niemanden jetzt, also in dieser Zeit, wo das eigentlich allgegenwärtig ist und wo das so diffus das Wort Angst oder Panik so, wo man aber gar nicht weiß, wie sehr das jetzt mediengemacht ist. Ich glaube schon, dass ich Freunde habe, die sehr offen sind und auch offen über Gefühle reden, aber es ist wirklich, hat noch niemand gesagt, ich habe übrigens Angst.
Ja, aber ich meine, alle haben doch Angst gerade.
Ja,
also sagen wir mal so, selbst also jedenfalls so Facetten davon. Also ich meine, eins der Hauptgrundbedürfnisse ist ja eben eine Sicherheit. Mhm. Also gar nicht nur im Sinne von, ich habe hier das Geld, ich habe den Status, ich so, sondern dieses Wissen, was los ist. Mhm. Was passiert als nächstes? Ich weiß nicht, jeder kennt das vielleicht von seiner Arbeit, auch von Arbeitstagen, wo, was weiß ich, irgendein Wechsel stattgefunden hat oder irgendein besonderer Tag ist und plötzlich ein Fehler in der Kommunikation ist und man nicht erfährt, was als nächstes passiert. Mhm. Oder Kinder, die ganz aufgeregt werden, wenn man ihnen nicht durchmoderiert so ein bisschen oder ankündigt, was passiert. Also wenn man so, wenn denen immer, die sind ja sehr kooperativ sowieso, aber wenn die sich überhaupt nicht mehr verlassen können auf die anderen, also was, weiß ich nicht. Deswegen sind ja Routinen so wichtig auch, dass sie irgendwie einen Halt haben, durch so einen Tag zu kommen. Wenn du jeden Tag die Mittagszeit veränderst, wirst du ein Kind haben, was einfach die ganze Zeit schwimmt und sich das irgendwie äußert. Und das ist letztendlich, wir tun immer, als wären Kinder so eine eigene Spezies, aber natürlich sind die einfach näher dran und ganz viel transparenter und haben noch nicht so viel Kodex drüber legen, wir Erwachsene, um das zu kapseln. Also ich kenne, die haben ja die gleichen Themen wie wir Erwachsene, genau wie mit Abschieden zum Beispiel. Wen kennst du, der einen richtig guten Umgang mit Abschied hat? Also ich kenne nur Leute, die sagen, ja, Abschied, nicht so mein Ding oder oder einen polnischen Abgang machen auf irgendwelchen Festen. Es gibt niemanden, der straight mit Abschied umgehen kann. Und Kinder können das auch nicht. Und die weinen dann einfach. Mhm. Aber ich weine übrigens auch super viel, wenn ich mich verabschieden muss von Leuten, die ich mag. Und nicht erst nach 3 Jahren und die gehen dann auf See für 4 Jahre, sondern wirklich auch so im... Aber weil ich mir das mittlerweile wieder erlaube. Ich habe mir das wieder freigeschaltet. Aber eigentlich ist das ja auch zum Heulen. Wir sind das überhaupt nicht gewöhnt als menschliche Gruppe, dass wir uns verabschieden müssen. Ich meine, wir haben alle zusammen in der Höhle gewohnt, zu 25. Und der größte Abschied, den wir hatten, war, die eine Gruppe geht zum Jagen. Mhm. Aber dann blieb man ja immer mit einem, also der Mensch ist ja gar nicht für die tausenden Abschiede, die wir jeden Tag haben, von einem sozialen Kosmos in den nächsten gemacht ursprünglich erstmal. Ne? Also ich versacke auch immer. Ich weiß, dass ich früher bei MTV immer total versackt bin. Ich musste da so einmal nur hingehen und eine Mail holen. Normalerweise habe ich ja da gar nicht gearbeitet im Büro, sondern wenn dann im Studio. Und war da auch super selten. Aber wenn ich einmal in diesem Büro war, habe ich es eigentlich ganz selten geschafft, da wieder einen Absprung zu kriegen.
Weil du dann einfach da warst und
ja, weil ich so geklebt habe an dieser sozialen Gruppe. Ich fand es einfach schön da und ich wollte nicht unbedingt weg. Und dann habe ich immer Gründe gesucht früher, weil alle immer so früher so, na, bist ja immer noch hier. Und mittlerweile merke ich, und am Set geht mir das jetzt auch noch so, also wenn ich irgendwo bin, wo jetzt nicht, sage ich mal, meine Familie zum Beispiel ist, hänge ich ganz oft noch ewig rum, selbst wenn ich keine Bilder mehr habe. Und mittlerweile höre ich auf, dafür Ausreden zu suchen. Sondern ich sage dann einfach, ich mag euch. Und gerade seid ihr meine menschliche Gruppe. Ich will gar nicht irgendwo anders sein. Mhm. So, ne? Aber das ist ja auch so ein Ding. Das sind alles diese das tun wir, als wären wir die obercoolsten Typen, die, ja klar, Abschied, kein Ding, mach ich dir. Angst, noch nie gekannt. Wut, ich doch nicht. Ich habe mich immer voll im Griff, weil das alles so Sachen sind, die wir nicht durften, so. Ne? Also wenn ein Kind weint, weil der Papa auf Arbeit geht und das nicht will, dass er geht, da sagt ja keiner, oh ja, ist scheiße, ne? Fuck, blöd, dass er geht. Sondern alle sagen, der kommt doch gleich wieder, da ist doch der Papa. Ja, aber in dem Moment ist es fucking scheiße. Außerdem, wer weiß, ob der von einem scheiß Bus überfahren wird unterwegs. Also jeder Abschied ist doch 100%. Na, es ist doch so. Ein Kind ist halt immer 100% und es hat ja total recht, wenn es sagt, ich liebe dich, ich will, dass du hier bleibst, verdammt nochmal. Jeder Hund versteht das, jedes Pferd versteht das, dass wenn die Gruppe steht, wenn ich will, dass die Gruppe auseinandergeht, Punkt. So.
Was glaubst du?
wenn wir uns das abtrainieren, findet sich das immer nur noch in so sentimentalen Momenten, wo wir dann alle so Never Walk Alone, Alone singen zusammen und alle weinen und wissen gar nicht warum und buh, und wir nennen es sentimental und man denkt nur, nee, das ist der alte Shit, der in jedem von uns drin ist. Ne, so.
Und was glaubst du, wenn wir uns dazu trauen, das so anzusprechen, was wir, was dann sozusagen hinter der Tür als Geschenk für uns bereit liegt.
Naja, dann ist die ganze Welt wie ein fucking Pixar-Film. Da kannst du aber mal einen drauf lassen. Das ist ja der Grund, warum wir diesen ganzen Pixar-Film weinen wie die Schlosshunde. Doch nicht, weil da irgendwelche Kettenzieher sitzen, die sagen, wir haben uns ein synthetisch ausgedachtes Gefühl überlegt, womit wir die Menschheit anfixen, sondern dann erinnern wir uns, was geht, emotional. Dann resoniert in uns, wir fallen doch nicht auf irgendeine Story rein, die es nicht gibt, sondern wir sehen, es ist ja nicht irgendwelche Sehnsüchte werden geschürt. Du kannst doch bei einem Hund keine Sehnsucht aufs Kitesurfen generieren, wenn der damit überhaupt nichts anfangen kann. Aber wenn du den an was erinnerst, was der liebt und was dem Sinn ergibt, also Liebe also in der Tierwelt auch einfach was für den fürs Überleben total super ist, dann wird der natürlich darauf anspringen. Jetzt kein treffendes Beispiel im Gegensatz zu Kitesurfen. Aber weißt du, so, das ist natürlich, rasten wir aus auf diese Gefühle, weil die uns an menschliche Gruppe, an Kommunikation, da rülpst sie während des Wortes Kommunikation nochmal kurz mit, und an uns erinnern, so letztendlich, und an das, was wir eigentlich können. Und wenn wir das wieder freischalten, dann kann ich mir gar nicht, also dann ist es auf jeden Fall. Da ist was los, würde ich behaupten.
Ja, das ist, aber erstmal ist es ja vermutlich so, dass es eben nicht los ist, also jetzt gerade in dem Moment.
Nee, das kann jetzt losgehen. Das ist der Punkt. Natürlich muss man das vielleicht üben, aber es kann jetzt total losgehen und das erleben ja auch ganz viele von uns schon. Dieses Ding, was viele so sagen, so dieses, naja, irgendwie ist es ganz gruselig, aber irgendwie ist es auch ganz gut, ja. Das ist das. Das ist in jeder Sekunde schon drin, ne? Wir lassen uns natürlich noch ein bisschen verunsichern und natürlich rede ich jetzt, muss man auch dazu sagen und dazu muss man vor allen Dingen kommen. Also das klingt jetzt alles mega esoterisch und super gesprochen aus einer extrem safen Wohnung, in der ich gerade sitze. Ja. Aber natürlich gibt es Leute, die einfach massivst überfordert sind gerade, weil die irgendwie 5 Kinder homeschoolen müssen oder überhaupt erstmal schaffen müssen, dass die auf eine Schule kommen und gar nicht wissen, wann überhaupt wieder mal eine Schule ist. Und nicht wissen, wie sie überhaupt noch Land sehen sollen, weil sie so überfordert sind von der Situation. Das ist natürlich auch das Ding. Aber das, was ich gerade beschrieben habe, müssen wir anfangen, damit wir genau für solche Leute da sind. Damit diese ganzen Situationen, in die wir uns über Jahrhunderte reinmanövriert haben, aufhören. Dass wir jetzt alle in diesen komischen Pattsituationen festhängen.
Was meinst du mit Pattsituationen?
Nein, diese Pattsituationen sind, ich meine, die Pattsituation erschafft ja nicht nur der Virus jetzt, sondern der Virus zeigt natürlich, was der Ist-Zustand ist. Der Virus zeigt, also letztendlich ist es ja so, du kannst so viele soziale Kontakte haben, wie du willst. Wenn du abends nach Hause gehst, zählen eigentlich die Leute, die mit dir da liegen oder sitzen oder sind und die mit dir da auch sein wollen. Und das sind bei den meisten Leuten null. Also es sind sogar manchmal in Häusern, wo Leute zusammenleben, null. Weil dann jemand einfach dann abends doch lieber in sein Zimmer geht, weil er nicht aushält, mit dem anderen in einem Zimmer zu sein. Also, und das ist keine gute Zahl für einen Angehörigen einer Spezies, die aus sehr vielen Lebewesen besteht in einer guten Gruppe und die gewöhnt ist, sich zusammenzukuscheln um ein Feuer und geschützt einzuschlafen. Da ist das einfach mau. Und das zeigt uns das jetzt natürlich, dass wir, wenn wir uns zurückziehen, wohin ziehen wir uns dann zurück und wie steht dort die Gruppe? Und selbst die Leute, die sich in die Gruppen, die tolle Psychologin, bei der in der Sendung hatte das ja auch so toll beschrieben, das ist die eine Seite der Medaille, diese krasse Einsamkeit, und die andere ist halt der Lagerkoller. Und der Lagerkoller kommt ja aber auch, weil wir diese ganzen Gefühle kaum gelernt haben zu besprechen, kaum gelernt haben, gut Gruppen zu wissen, wie man sich in Gruppen verhält, richtig gut, was sind Räume zu besprechen, Vokabeln dafür zu haben, zu sagen, ey Matze, pass mal auf, also diese Enge der Räume macht ja jetzt einfach, dass wir uns geil absprechen müssen. Erstmal ist das ja nicht unbedingt ein Problem, dass jetzt so viele Leute auf kleinstem Raum sind. Es gibt Familien auf der Welt, Die haben in egal welchem Jahrhundert hättest du die auf einen Meter zusammenpacken können, die hätten nie einen Lagerkoller bekommen, weil die Beziehungsgeflechte stimmen. Mhm. Natürlich wäre idealer anders gewesen, aber uns fehlen halt auch so diese ganzen Skills jetzt zu sagen, okay, ein Raum, vier Leute, und wie machen wir das eigentlich? Wem steht denn hier welcher Raum zu? Das ist ja auch nicht für jeden, nicht jeder braucht gleich viel Raum, aber allein schon, das kann ja keiner ahnen, wie viel Raum wer braucht. Dafür muss man sich ja unterhalten miteinander und austauschen und so. Und dafür fehlt uns die Sprache.
Vollkommen.
Weil das überhaupt nie wichtig war. Keiner hat uns gesagt, du pass auf, ne, so geht Raum, zack, zack. Und ich lerne das jetzt zufällig total, weil ich die ganze Zeit mit Herden arbeite, ne? So. Und da sehe ich, das ist völlig normal. Und deswegen erschreckt mich sowas wie Lagerkoller oder Reiberei. Und ich bin für so weiß, okay, ach so, das ist überall so. Und dann sortiert sich das so und aha, so geht das, dass man Raum stellt und so. Dann ist das auch alles nicht mehr so gruselig. Aber sowas von, nicht nur wissen wir sowas nicht, sondern wir wissen ja noch nicht mehr von sowas.
Du hast auch.
Wir denken. Ja, Entschuldigung.
Du hast ja, also für dich zu Hause, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, aber du hast jetzt direkt eine WG auch aufgemacht, ne? Also so, du hast
ja,
direkt.
Also ich habe, als das losging, gewusst, dass das in zu kleiner Gruppe ist zu gefährlich. Mhm. Und auch nicht, also ich bin ja auch, das kann man hier so sagen, ja auch in Elternverantwortung. Mhm. Genauer gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber ich finde das. Also fand das zu gefährlich, das sozusagen in zu kleiner, in kleiner Erwachsenenanzahl zu wuppen. Mhm. Weil einfach, weil dabei alle auslaugen müssen. Es geht ja gar nicht anders, ne? Und das ist halt auch so eine Legende, die wir uns die ganze Zeit erzählen. Und das ist eigentlich was, was man, finde ich, wirklich anfangen muss, jetzt drüber nachzudenken. Und da kann jeder so in sich reinspüren und so merken, ey, also irgendwie, irgendwas stimmt doch hier nicht. Also es ist einfach Bullshit, sorry, aber es ist einfach Bullshit, dass man ein Kind alleine erziehen kann. Und dieses, es braucht ein Dorf, um ein Kind so groß zu ziehen, das ist nicht einfach nur irgendein blöder Spruch von einer Kelloggs-Packung. Das ist einfach ein Fakt. Das ist ein Art Gerechtigkeitsfakt. Und wir müssen sehen, dass wir uns dahin bewegen. Das ist kein Spaß. Das ist, da leiden zu viele Leute drunter, wenn wir das nicht ernst nehmen. Also wenn wir das mit Tieren machen würden, was wir mit Menschen machen würden und mit uns selbst machen würden, würden wir also stündlich alle Anzeigen vom Tierschutz bekommen. Weil irgendjemand zu Recht sagen würde, habt ihr ein Ding an der Waffel, du kannst doch so keinen Menschen halten. Du kannst doch nicht nur ein Muttertier und ein Kindtier oder so ein Vatertier und ein Kindtier alleine irgendwo, das ist ja der Wahnsinn, wie sollen die denn überleben, weißt du, so, aber wir sind so, ja, das schaffen wir, kein Ding, alleinerziehend, mit ein bisschen Hilfe vom Staat und einem Lächeln und einem witzigen Mutterblock kriegen wir es hin. Bullshit. Und es sollte auch gar nicht sein, was wir üben, weil das einfach Quatsch ist. Es ist keine coole Richtung, in die wir uns bewegen.
Nun gibt es ja aber gerade genau diese zwei, also in Corona-Zeit rede ich gerade, als gerade diese zwei.
Ganz kurz, darf ich dir noch, dürfen ja. Dir noch einen kleinen gedanklichen, ich will dir total zuhören, aber ich finde das ganz wichtig mit dieser WG, weil das ist ja natürlich nicht einfach so, es ist ja nicht so, dass ich sage, schnipp, ich habe eine WG, das ist natürlich dann, man muss das dann extrem bewusst machen, das ist, wir sind alle Leute gewesen, die vorher nicht in WGs gewohnt haben, das ist ja auch ein riesen Konfliktpotenzial. Wir sind nicht so viele, drei Erwachsene, drei bis vier Erwachsene, das wird sich jetzt noch rausstellen, ob wir noch einen Zuzug haben. Aber das ist sozusagen, das ist nicht so, dass wir vorher schon Erfahrungen miteinander hatten. Also das ist ja ein Riesenwagnis auch. Mhm. Also ist ja klar, wir rasten ja schon mit den Leuten aus, die wir kennen, aber das ist, und wir sind alle irgendwie auch schon ein paar Jahre erwachsen und so, da ist man jetzt auch nicht mehr so. Das war sehr bewusst, wie ich mir die Leute ausgesucht habe und wie wir.
Du hast es auch aktiv gemacht, ne? Also du
ja, total. Mhm. Total. Und auch, wir sind auch alle sehr bewusst damit und wir sind alle sehr, also man muss das echt schlau machen und wir haben richtig so Teambuilding-Maßnahmen und also es ist ein, das ist dann auch nicht leicht. Ich sage das nicht leicht dahin. Ich weiß, was das für eine Aufgabe ist, aber das ist eine extrem wichtige Aufgabe, finde ich, die man lernen muss und die sich aber total lohnt.
Jetzt erleben wir ja gerade, das, was ich gerade sagen wollte, ist ja das eine, dass wir jetzt so, es gibt Menschen, die müssen auf kleiner Gruppe mit mehreren Leuten zusammenleben. Die Kleinfamilien auf 40 Quadratmeter jetzt. Und dann gibt es aber auch auf der anderen Seite diese ganzen Leute, die irgendwo allein sind, die jetzt vielleicht irgendwie allein in einer großen WG sind und alle anderen sind weg oder in einer Einzimmer-Single-Wohnung. Ja. Das ist ja eigentlich, also wenn man jetzt von Berlin oder den Großstädten redet, eigentlich gerade so die Situation. Ne? Entweder du hast so ganz viele Menschen, die allein sind, oder viele Menschen, die auf zu kleinem Raum sich zu viel fühlen. Hast du eine Idee, wie man diese Situation lösen kann? Weil letzten Endes, also die Hilfe, klar gibt es Nummern, wo man anrufen kann, aber ich glaube, da rufen viele Leute gerade an, alle Nummern. Ich glaube nicht, dass es das am Ende ist.
Nee, und also ich glaube, das Wichtigste, was man in diesem Schmerz, ja, in diesem unausbehaltbaren Schmerz, den man entweder hat, wenn man extrem von Einsamkeit erschlagen wird oder extrem von Einsamkeit unter Leuten erschlagen wird, weil nichts anderes ist ja ein Lagerkoller, ist gar nicht erst in so ein, glaube ich, in so ein Ding zu kommen von, ja, was mir hier passiert ist und Corona und man lässt uns hier allein, sondern zu sagen, okay, krass, wenn auch immer das hier vorbei ist, ich muss bauen, selbstständig in meinem Leben, weil ich lebe in einem freien Land, dass das mir nie wieder so passiert. What the fuck? Never again. Warum sitze ich hier? Warum kann ich das nicht? Warum habe ich nichts gelernt darüber, wie Gruppen funktionieren, was man auch, ne, was man braucht miteinander, gruppendynamisch, was man auch, es gibt ja Sachen, damit geil umzugehen, die tauchen ja jetzt langsam überall auf, sowas wie, ne, wie viel muss man rausgehen, was für Teambuilding-Maßnahmen muss man machen, wie viel Individualabstand, wie Struktur, wie muss die Ernährung sein, das sind ja alles jetzt keine neuen Sachen, aber wieso zur Hölle wissen wir das nicht? Wieso wissen wir das nicht? Wir sind ja Angehörige dieser Spezies. Warum wissen wir nicht alle aus dem FF, wie viel so jemand was braucht? Oder wieso haben wir nicht in jeder Community jemanden, der irgendwie das so ein bisschen gut anleiten kann? Und so, ne? Also wieso sind wir überhaupt in der Situation, dass uns das so weh tut, weil wir entweder uns zu wenig aufgestellt haben oder zu viel aufgestellt haben, aber so unbewusst, dass wir irgendwie denken, ja, ja, vier Leute, das klappt schon, wenn ich immer auf Arbeit bin. So, weißt du, so. Und jetzt plötzlich, oh Gott, meet my family. Das ist, das finde ich, ist erstmal das Wichtigste, dass man jetzt einmal kurz in diesen Schmerz reingeht und sagt, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das geht so gar nicht. Das, also wenn das Menschsein ist, dann meine ich nicht mehr mit. So. Und dann, finde ich, muss man sich das erstmal eine gute Tupperbox in den Kühlschrank tun, und weil das brauchen wir für danach. Das ist wichtig, weil, ne, das ist das, wo die Verantwortung oft draufsteht, dass wir mal ein bisschen eine andere Gesellschaft bauen, was sowas angeht. Und für jetzt ist es, glaube ich, so, dass jeder auch mit dieser Eigenverantwortung gefragt ist, sich zu trauen. Sich zu trauen, sich einzugestehen, dass er Angst hat vielleicht, dass er frustriert ist. Also diese ganzen, ne, diesen ganzen dunkellila Katalog anzuerkennen, da vielleicht mal nachzuspüren, zu versuchen, sich da nicht für zu schämen, weil das ist ja das größte Problem. Alle schämen sich ja für diese Farben. Aber alle haben diese Farben. Und ich bin wirklich weit davon entfernt zu sagen, ja, Corona, das ist jetzt auch ein Riesengeschenk, weil bla bla bla, dafür sterben hier einfach zu viele Leute, auch bei uns demnächst. Und es ist einfach, ne, es ist auch bedrohlich. Aber wenn man überhaupt jetzt irgendwie was daraus mitnehmen will, ist es, jetzt, es war noch nie so klar möglich, den ganzen menschlichen Schwarm in all seiner Verletzlichkeit und Offenheit synchron da liegen zu sehen. Und alle haben das Gleiche. Und alle spüren das Gleiche, natürlich in unterschiedlichen Sekunden oder sowas. Ne? Aber alle haben dieses, oh krass, diese Verunsicherung, dieses, oh, warte mal, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Wachstumsschmerz. Ein evolutionärer Schmerz ja auch. Das ist jetzt eine Evolutionsfrage, die wir gerade haben, ne? Und so, und also Scham brauchen wir nicht mehr. Und dass wir die haben, ist völlig klar. Aus dem gesellschaftlichen System, aus dem wir kommen, war die auch logisch, ist völlig logisch, warum wir uns schämen, wenn wir Angst bei uns haben. Aber können wir es jetzt bitte einfach lassen, Leute? Jetzt alle einfach alle mal sich gegenseitig angeguckt und gesagt, okay, pass mal auf, das ist bei allen das gleiche Ding. Keiner braucht sich schämen. Genau wie wir irgendwann festgestellt haben, dass sich keiner für Verdauung schämen muss und keine Frau sich für Menstruation schämen muss, brauchen wir uns auch nicht für Angst schämen und für Wut und für Frustration und all das nicht. Und übrigens brauchen wir uns, tada, auch nicht für Scham schämen, was eines der wichtigsten Gefühle der Menschheit auch ist. Ne? Aber das ist jetzt wirklich, glaube ich, wichtig. Und dann fällt, wenn du das, wenn man das hinkriegt, für sich zu knacken, zu sagen, okay, ich lasse das jetzt los. Und ich habe dir diese Geschichte ja mal erzählt, wie zur Sozialkompetenz, ne?
Welche meinst du? Also wir haben dafür sehr viel drüber
geredet. Wir haben viel drüber geredet, aber ich habe, wie das für mich so ein Aha-Erlebnis war. Ich hatte immer so ein Bild von Sozialkompetenz. So. Und ich habe dann irgendwann mit einer Kindererzieherin mal über sowas gesprochen, die mir so ein Kind beschrieb und meinte, das wäre so irre, weil das wäre jetzt da bei denen in diese Einrichtung gekommen, aber das wäre so, die wüssten gar nicht, die Eltern würden sagen, das wäre noch nicht eingewöhnt gewesen, aber das wäre erstaunlich, weil das wäre so sozialkompetent. Mhm. Und so, und dann habe ich so gefragt, woran erkennt man das? Und so, und dann sagte sie so, das geht proaktiv zu Erwachsenen, die es noch nicht kennt, aber die in dieser Gruppe sind und fragt um Hilfe, wenn es nicht weiterkommt. Und es geht auch zu anderen Kindern und sagt, ich komme ja nicht weiter schwimmen. Kurz mal so. Und da dachte ich, also alles in mir, der ganze in mir trainierte Einzelkämpfer, sagte, das ist ja nicht sozial kompetent, das ist ja eine totale Lusche. Weil soziale Kompetenz, das weiß ja jeder, ist ja, man kriegt alles alleine hin und kann alles und dann ist man auch noch sozial ein total dufter Typ. Mhm. So. Was natürlich, seit ich diese Aha-Erlebnis vor ein paar Jahren hatte, ich natürlich, mittlerweile weiß, das ist natürlich völliger Schwachsinn, das ist auch eine totale Anmaßung. Ich verstehe, wie wir darauf kommen, ja, aus Leistungsgesellschaftszeiten, aus Industrialisierungszeiten. In Deutschland auch als Nachfahren von einer Kriegernation, die ja extra als Kriegernation auch ausgebildet wurde, auch emotional, nämlich keine Nähe zu den Eltern aufbauen zu können und so und auch nicht zu ihren Kindern und sowas. Ne? Ich verstehe, wie wir auf diesen Schlauch raufgekommen sind.
Digitalisierung auch natürlich, ne?
Digitalisierung, na, ich weiß gar nicht, ob die Digitalisierung jetzt nicht eher wieder zum Rückschritt hilft so.
Ja, jetzt ich hilft glaube, sie, die, aber jetzt in dem Moment hat sie auch dazu beigetragen, dass wir alle unsere Jeans ganz individuell gestalten können und jeder kann seinen eigenen Turnschuh gestalten. Mit dem eigenen Schriftzug drauf. Also
ja, ja, das ist ja wirklich. Ja, diese Individualität, die so als hochgehaltenes Gut ist, aber in einer Gesellschaft, wo eine
Homeoffice.
Soziale, ja, und so eine soziale, wie wir, so, aber wo eine soziale Wärme so in Vergessenheit geraten ist, ne? Und eben auch eine Gruppe in Vergessenheit geraten ist, weil Individualität natürlich überhaupt keinen Sinn macht, wenn das im Vakuum stattfindet. Ja. Weil wenn ich irgendwie der geile Jäger bin in meiner Gruppe, aber keiner das wahrnimmt, weil ich gar keine Gruppe habe, ist das ja das einsamste Gefühl der Welt, eine Individualität auszulösen. Die funktioniert ja nur mit Resonanz mit der Gruppe. So, ne?
Und die wird ja dann und, aber ganz kurz noch, denn die wird ja über Social Media quasi
symbolisiert.
Ja.
Ja, simuliert. Und genau, also das ist. Und ich meine, gut, Social Media hat aber natürlich auch dazu beigetragen, dass wir uns darüber austauschen konnten, wie fake dieses Gefühl ist und mal ab und zu mal abklopfen konnten, ob andere sich eigentlich auch so wohl fühlen und ob man nicht irgendwie doch, also es ist ja erstmal trotzdem Medium.
Ja.
Und es hat natürlich auch Platz für alle anderen Bewegungen und die kommen ja auch langsam, ne? Aber trotzdem müssen wir letztendlich an den Punkt zurück, wo wir verstehen, wir machen einen Spieleabend mit unserer Familie, weil Corona ist Quatsch. Wieso machen wir nicht die ganze Zeit eigentlich Spieleabende? Also natürlich müssen wir auch andere Sachen machen, ist mir schon klar. Aber warum treffen wir uns immer nur zweckbestimmt miteinander? Warum reicht es nicht einfach, miteinander zu sein und den Genuss zu empfinden in dieser Verbindung, den ja jeder kennt? Das sind wir ja gar nicht individuell. Alle kennen diese Momente, wo sie von einem wirklich tollen Abend mit jemandem nach Hause kommen und so völlig beschwingt und erfüllt sind und sagen, boah, was war das denn? Das war ja schön. Und man so denkt, ja, welcome to being a human being. Das war das.
Naja.
Das kannst du eigentlich, wenn du dich nicht mit den ganzen anderen Kram ablenken lässt, dauernd haben. Ne? Und so.
Ja.
Und oft ist es ja immer noch als Eltern so, dass man denkt, oh, super, zwei Runden Monopoly gespielt, wieder eine Stunde rum. Und man irgendwann gar nicht checkt, oder irgendwann hoffentlich anfängt zu checken, ehrlich gesagt, fetzt Monopoly für mich auch ganz schön. Also nicht nur, wie beschäftigen wir die Kinder, damit die nicht merken, dass Corona ist, sondern wie geil ist das? Wir können heute schon wieder das und das machen, ohne dass irgendjemand sagen kann, ihr faulen Säue, sondern so, ne? Und wie gesagt, man muss das, finde ich, immer trennen. Es gibt genug Leute, die würden sich wünschen gerade, dass sie eine Runde Monopoly nach der anderen spielen mit immer den gleichen Leuten. Ist natürlich total klar.
Und da müssen wir auch uns was überlegen. Aber ich glaube, es fängt damit an, dass die Privilegierten unter uns die Zeit jetzt mal nutzen, anzuerkennen, dass das nicht nur hier eine Weltwirtschaftskrise gerade transparent wird, sondern eine emotionale Weltwirtschaftskrise, eine Weltemotionskrise, die man sieht und wo wir gegensteuern müssen. Und jeder, der die Kapazitäten hat, ich sag mal statusmäßig, zeitmäßig oder sonst was, ist jetzt in der Pflicht, da reinzugehen, sich zu connecten, sich zu trauen, zu üben, Leute anzurufen, zu sagen, Entschuldigung, ich bin einsam, hallo, ich wollte mal hören. Und das zu üben, weil die Zeiten, die auf uns zukommen, sind viel krasser als die wir jetzt haben noch. Mhm. Und da werden uns diese ganzen anderen Leute, die überhaupt nicht die Kapazitäten haben, über so einen selbstreflektierten Quatsch nachzudenken, die werden das brauchen, dass ein paar Leute noch sicher stehen und vielleicht auch unterstützen können, helfen können, noch ein bisschen Restkraft haben, Überblick haben, denen vielleicht auch dann was beibringen können oder mal die Kinder beschäftigen für eine Stunde, weil die mal rausgehen müssen. Also wenn diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten auf uns zukommen und so, ne? Wir müssen jetzt anfangen, das zu üben. Und wir dürfen auch jetzt endlich mal anfangen, das zu üben, weil dieser ganze andere Quatsch ist echt auserzählt. Mit nein, wir machen das alles alleine.
Ja, das haben wir, dieses sich stark machen und nicht zeigen, dass man auch einen schwachen Moment hat. Ne? Das ist vollkommen verlernt. Da gebe ich dir total recht. Das hat sich in den letzten, ja, also ich kann mich wirklich ganz wenig Momente erinnern und auch in den tiefsten Freundschaften, wo mir mal jemand gesagt hat, du, ich kann nicht mehr.
Und ja, aber woher sollen wir das auch bewusst haben, weißt du? Ja, wirklich. Also wir haben das, also wie gesagt, man darf nicht vergessen, wo wir herkommen. Muss man auch nochmal sagen, gerade in Deutschland, ne, wo ja diese, ich weiß nicht, wie hinlänglich ihr das schon bei Katja besprochen habt, aber diese Katja Saalfrank bei den Familienpodcasts und sowas, diese Vorgeschichte, dass mir bis vor einiger Zeit überhaupt nicht so klar war, dass wir ja nicht nur Nachfolger einer kriegstraumatisierten Vorfahrenschaft sind, sondern dass ja in Deutschland speziell richtig eine Kriegernation ausgebildet wurde. Nicht nur eine Kriegsgeneration ausgebildet wurde im Sinne von, die kämpfen alle, sondern dass richtig mit quasi, ich würde jetzt mal behaupten, Aktion gefährliches Selbstwissen, aber ich habe ja schon mal so ein bisschen da so, ne, mich auch schon informiert, so, jetzt nicht nur gefühlt, aber mit richtig alten, auch aus alten Kulturen geholtem Wissen strategisch versucht wurde, den Staat anstelle der Eltern zu setzen. Ne? Also diese ganze Nummer mit Schreien stärkt die Lungen und die Kinder müssen ab Tag 1 schon mal alleine im Zimmer schlafen und so. Die kommen ja aus dieser Zeit. Die ärztlichen Empfehlungen vorher waren schon viel gemäßigter, bevor die Nazis an die Macht kamen. Das ging eigentlich schon in eine andere Richtung. Und dann ging diese ganze Nummer los. Das ist ähnlich wie so mit Sparta und so, weil man eine Kriegernation wollte. Also ich muss immer so ein bisschen, mir läuft immer so ein Schauer über den Rücken, weil das ein bisschen ist wie diese Eunuchen bei Game of Thrones. Ja, weißt du, ja, wo du so merkst, so, also, und das ist das, was passiert ist mit Leuten, die zu dieser Zeit geboren wurden, die wurden dahin gezüchtet, nicht mehr in Kontakt zu gehen mit anderen. Und das ist das, was wir ja auch in allen Familien und spätestens Weihnachten jetzt gerade auch noch immer merken, mit unseren Eltern, unseren Großeltern und sonst was, wie das als Trauma in unseren Familien so drin hängt, ne? So, und wie sollen wir das also schaffen oder die schaffen, noch viel schlimmer, oder die davor schaffen, die aus dieser Zeit kommen, zu sagen, ey, Entschuldigung, ich wollte mal sagen, also ich habe hier total Angst auch wegen Tod und so, ich kacke mir gerade ein, kann mich mal jemand in den Arm nehmen, dann geht es mir vielleicht besser. Das wurde ja systematisch verlernt und da, wo es nicht durch die, also es gibt ja Studien dazu, dass in anderen Ländern, die genauso eine krassen Kriegstraumata haben durch den Zweiten Weltkrieg, nicht so eine heftigen Traumata zu finden sind, weil dort die Familienstrukturen einfach liebevoller waren. Die konnten das ein bisschen heilen und lindern noch. Ne? Und das ist jetzt hier auch nochmal anders. Und deswegen gibt es auch da so einen krassen, kalten Nachlauf. Ne? Da muss man jetzt gar nicht bösartig mit werden. Da muss man nur mild drauf gucken und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das müssen wir aber mal schnell, dessen müssen wir uns jetzt mal annehmen. Und das müssen wir ernst nehmen. Und wir müssen dann massiv viel Wärme reinbringen, weil hier den ganzen Tag All the Lonely People, Where Do They All Come From auf Dauerschleife läuft. Und wir müssen die, wir sind 80 Millionen. Wieso fühlt sich das immer nur an wie einer? Das geht so nicht. Das muss irgendwie besser. So. Also um nochmal die Frage zu beantworten, was man konkret machen kann. Ich glaube, es fängt an mit diesem Trauen. In dem Moment, wo man denkt, oh, jetzt rufe ich eigentlich, mir fällt gerade die Decke auf den Kopf, rufe ich jemanden an oder nicht? Jetzt habe ich da schon 30 Mal angerufen in den letzten 18 Jahren. Jetzt darf ich eigentlich nicht mehr, mein Abo ist abgelaufen. Oder ich habe die Woche schon einmal angerufen, bestimmt nervt, wenn ich nochmal anrufe. Just fucking do it. Und versuch mal, was passiert und guck drauf, ob der andere, wenn er wirklich genervt ist, wirst du es schon merken. Aber die meisten Leute sind gar nicht genervt. Und die meisten trauen sich auch nicht, irgendjemanden anzurufen. So, oder, und wenn, dann merkt man es. Aber man muss anfangen, sich zu trauen. Und dann ist das auch ein bisschen leichter durchhaltbar alles, glaube ich.
Das habe ich jetzt so in den letzten Tagen auf jeden Fall sehr, sehr häufig gemerkt, dass es so die Anrufe, die einfach so Anrufe, wollt nur mal hören, die haben auf jeden Fall zugenommen. Also so auch in meinem Freundeskreis, ne, das ist nicht mehr irgendwie, sag mal, was machst denn du am Wochenende? Nix. sondern, dass man sich einfach kurz austauscht, wie es eigentlich gerade so geht und selbst bei mir kommen jetzt auch wieder so Nachrichten rein. Heute hat mir Lars geschrieben, den ich wirklich ewig nicht gesehen habe und ewig nicht gesprochen habe. Und der hat einfach nur geschrieben, wie geht's dir? Hab heute deinen Podcast beim Pilates gehört. Und das hat mich total gefreut, weil ich dachte, Mensch, von Lars habe ich ewig nichts gehört. Und das, da merke ich auch, wie gut mir das tut, sowas zu lesen und dieser Verbindung zu sein. Und,
Und vielleicht hat der sich aber vorher auch gedacht, oh, melde ich mich jetzt oder nicht? Hat der vielleicht gerade 1000 andere Sachen zu tun? Ich habe den ja auf Instagram gesehen. Jetzt ist der ja bestimmt da in Lippstadt bei den Eltern. Passt das gerade oder nicht? Und dann hat es aber einfach gemacht. So, und was passiert? Du hast dich gefreut. Punkt. Und wir reden jetzt drüber. Zack, Boom, Verbindung, menschlicher Stamm. Und jetzt wäre es halt cool, wenn wir das alle nicht nur als Fan-Modus sehen und sagen, na ja, witzig, ein bisschen noch wie damals, wir alle total verbunden waren wegen Corona, sondern einfach sagen, ey Leute, das ist richtig wichtig. Das ist nicht nur wichtig fürs Wohlgefühl, weil Wohlgefühl ist nicht einfach nur Wohlgefühl. Wohlgefühl ist überlebenswichtig für egal welches Tier. Und das wird für alles extrem wichtig sein, was kommt. Wir können die Schäden extrem eindämmen, wenn wir genau jetzt darauf achten, okay, was fühlt sich richtig gut an? Was fühlt sich überhaupt nicht gut an? Was möchte ich in meinem Leben behalten? Was möchte ich mehr haben? Und dann richtig doll alle, jeder für sich in seinem Leben, dafür arbeiten, dass davon mehr da drin ist. Und das Irre ist ja diese Sachen. Das ist ja wirklich, jetzt kommen wir wirklich auf die abgedroschensten Songtexte und Bauernkalender der Welt dazu. Die Sachen, die sich richtig geil anfühlen, Spoiler Alert, sind die, die am billigsten sind. Das ist ja das Allergeilste. Also die kommen ja nicht auf... Ah, und dann habe ich meine Rolex 20 Stunden geputzt. Das schreibe ich mir jetzt mal auf. Ich brauche noch 7 Rolex. Sondern wir kommen natürlich auf, boah, dieses eine Gespräch und war das ein geiles Badminton-Game. Und oh Gott, wie die Frau sich gefreut hat, als ich der die doch noch die eine Klopapierrolle geschenkt hat. Und so, das sind natürlich die Sachen, die sich am wohligsten anfühlen. Da hat die Natur schon drauf geachtet, wenn sie eine soziale Rasse schafft. Das hat sie beim Eisbären nicht eingebaut, den Modus. So, also es ist jetzt nicht, aber wenn man das jetzt gut beobachtet, dann können wir danach echt mit sehr vielen Verzichten, die sowieso auf uns jetzt alle zukommen werden, aber dann können wir danach, glaube ich, echt was sehr viel Gelungeneres bauen, als was jetzt so los ist.
Das heißt, du bist eigentlich, müsstest du ja auch ein Stück weit zuversichtlich sein jetzt gerade. Also
ich bin ja immer so zweckpessimistisch, pragmatisch, zuversichtlich gemischt. Also ich, du weißt, ich bin letztendlich sowieso Team Evolution. Am Ende des Tages freue ich mich einfach wahnsinnig über dieses Ticket, was ich hier gewonnen habe, was seit 38 Jahren absurderweise bis jetzt immer erneuert wird. Finde ich wirklich total toll. So. Aber also wenn ich mir das jetzt alles mal so angucke und versuche, so ein bisschen von oben drauf zu gucken, würde ich jetzt ein bisschen gierig finden, da irgendwie einen sehr, sehr speziellen Platz einzufordern. Also ich denke halt so, ja, also wenn ich jetzt die Evolution wäre, ne? Also
ja, stell mir
würde
mal
ich
vor.
Auch, würde ich mir auch, da sitze ich aber auch schon mit ein paar Jährchen, sitze ich schon da und denke mir so, ja, also heute gucke ich noch mal eine Runde den Alten, dann gucke ich morgen noch mal ins Terrarium. Aber ganz ehrlich, wenn das lange so weitergeht, also ein bisschen muss man dann schon mal rütteln am Terrarium, was da los ist. War vielleicht nicht die geilste Idee, die ich hatte. Oder
na, mal gucken, vielleicht regeln sich ein paar Sachen auch selbst, jetzt hauen sie sich wieder über den Kopf. Also, weißt du, so, ich bin da so ein bisschen unterm Strich, denke ich, ich übe mich in Loslassen können, ich übe mich schon immer im Umgang mit Sterblichkeit und letztendlich sind das Sachen, darauf fällt es ja zurück und dann noch den Rest versuche ich zu genießen und so viel wie möglich in Verbindung mit anderen Lebewesen eben zu genießen. Aber mehr kann man ja gar nicht machen, sonst wird man ja wirklich bescheuert. Mhm. Aber insofern bin ich immer zuversichtlich, weil ich denke, pff, das ist eine ganz schön gute Idee gewesen, grundsätzlich mal so ein Universum und so eine Welt abgefahren. Welche geile Kreativ-AG hat sich das eigentlich ausgedacht? Cool. Das wollte ich dich eigentlich noch. Darf ich dir noch eine Frage stellen oder versuchst du gerade?
Nee, alles.
Du wolltest gerade abschließen, nee. Wir sind zuversichtlich.
Nee, alles.
Ich weiß nicht.
Alles gut, ich bin total gespannt. Ich höre gerade im Hintergrund, dass die Familie auf jeden Fall so langsam ins Bett geht und alles entspannt ist.
Aha, okay, aber dann musst du nicht beiwohnen.
Nee, alles gut. Ich habe einen großen Atmer gehört gerade. Deswegen war ich kurz bei Zuversicht.
Ah ja, okay. Ich muss jetzt mal kurz ein bisschen Schokolade naschen hier. Ich habe nämlich dazu noch eine Frage an dich. Weil das ist was, was wir...
Oh, jetzt kau erstmal, bitte kauen Sie erstmal runter. Herr Schulz. Herr Schulz, bitte kauen Sie erstmal runter. Olli.
Entschuldigung. So. Moment mal.
Oh Gott, oh Gott.
Das ist sehr aristokratisch. Also, ach, geil, du hast aber das. Da kommt jetzt aber ein bisschen Zug rein, ne? Da wird der Matze aber streng. Also bei mir hier im Podcast, wir sind ein ordentlicher Podcast. Lange Haare, ja, aber gepflegt, müssen Sie sagen. Gegessen wird ja die nicht, dann kannst du zu dem beiden Rüssel gehen. Na gut, ich bin schon ruhig. Aber ich wollte dich jetzt nämlich was fragen. Zum Thema, weil wie gesagt, also du weißt ja so ein bisschen, wes geistes Kind ich bin mit Evolution. Und wie ich deswegen damit umgehe und was auch, weiß ich nicht, mein Trost oder Nicht-Trost ist. Ich würde mich jetzt auch gar nicht als unspirituell beschreiben, ehrlich gesagt. Hab trotzdem so ein bisschen so, also interessiere mich schon für so Themen einer höheren Ordnung und so, aber eher in so einem physikalischen Bereich. Mhm. Wo ich immer so denke, 100% sind halt immer und wie jetzt der Murmelkasten da innen durchgeschüttelt wird, dann bilden sich so neue Ordnungen oder sowas. Ja, also ich bin eher so System-Billardtisch, falls du verstehst, was ja, ich meine. Verstehe. Wenn man hier was macht, passiert bei dem anderen da was und das kann sich aber auch toll anfühlen oder was, keine Ahnung. Und jetzt hattest du noch, es ist ja öffentlich bekannt, dass du ja gläubig bist. Mhm. Ne? Und ich habe mich gefragt, weil wir haben, als wir dann darüber schrieben, ging es dir ja damit so, ging es dir gerade nicht so gut damit und dann hast du diesen geilen Satz geschrieben, darf ich den zitieren?
Ich weiß nicht, welcher es war, aber...
Mit dem Schöpfer, sonst schmeißt du den jetzt raus. Aber du gesagt hast, na, da hat der Schöpfer aber ordentlich mal einen rausgehauen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, boah, ey, wenn ich jetzt gläubig wäre, ne, und ich jetzt an einen Gott glauben würde, ich meine, da käme man ja fast eigentlich nicht darum, das so richtig persönlich zu nehmen. Also so im Sinne von, als ob der Falli sagt, so... Jetzt habt ihr das Zimmer nicht aufgeräumt, jetzt platzt hier, aber ich habe gesagt, es platzt der Mond und nun platzt er auch. Achtung, bitte. Also das würde mich jetzt, glaube ich, zusätzlich zu dem, was eh schon daran gruselig ist, nämlich huch, man könnte sterben, plus Leute verlieren, die man total liebt, ohne dass man irgendwie ne, die nochmal sehen kann oder sonst. Also alles, was daran eh schon echt gruselig ist, plus Wirtschaftskrise oder so, fände ich das so gruselig, jetzt eine Instanz zu haben, die mir das... Also ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn ich jetzt auch noch jemanden vermuten müsste, der das irgendwie als Plan entschieden hat. Das ist daher meine Frage, wie gehst du denn damit um? Entschuldigung, ich weiß gar nicht, ob das viel zu privat ist.
Nee, ist alles in Ordnung. Es wischt sich ja sowieso.
Also, sagte die Frau, die gerade von ihrem Therapieaufenthalt
erzählt. Genau. ich komme tatsächlich nicht drum herum, zu denken, also wirklich genau das zu denken, was ich dir geschrieben habe. Alter Vater, also jetzt haben wir auch noch 2020. Also da hat er sich auch noch ein Datum ausgedacht, was wirklich keine Sau jemals vergessen wird. Und all das so zusammengepackt und auch etwas, ich komme nicht drum herum zu glauben, da an eine gewisse Form an Schicksalssituation zu glauben. Also das ist, ich kann dann einfach nur so aus meinem Glauben heraus, ne, weil das ja die Frage ist, kann ich einfach tatsächlich nur staunen und sagen, alter Vater, also das ist ja kompletter Wahnsinn, was hier gerade abgeht. Mhm. Also aus so einer, und ich, und ne, also es trifft alle, es ist so ein Datum, es ist, es legt genau das, was wir jetzt die letzte Stunde besprochen haben, irgendwie, das wird alles freigelegt gerade.
Oh Gott, das würde mich so erschlagen, wenn ich das so sehe. Ich muss mal gucken, wie ich heute Nacht schlafe.
Naja, und das ist dann halt so, da denke ich schon so, uff,
Ja, aber das ist mir klar. Also dann würde ich ja nur noch Uff denken die ganze Zeit. Das ist ja, das meinte ich genau, dieses du denkst nicht. Ich würde auch die ganze Zeit nur noch Uff denken. Ja, aber es ist faszinierend. Also ich finde das, ja, finde ich total spannend. Und es ist aber natürlich toll, wenn es, also klar, wenn es dir am Ende dann aber auch den Trost gibt, den es dir an Schrecken gibt, mag das ja aufgehen als Rechnung, dann ist es cool, ne?
Ja, ich nehme das gar nicht so ein, für mich ist das nicht so ein Schrecken oder Trost oder gestern ne, der Papst dann irgendwie mit einer auf einem leeren Petersplatz gesprochen. Also wirklich, da habe ich auch gedacht, Leute, ihr habt es ja doch nicht mehr alle. Wirklich, das ist, stand er da im Regen und hat so, also ja, also das hat mich dann auch, da denkt auch der Gläubige, also wirklich.
Also da denkt der Gläubige dann aber auch, dass es ein bisschen Drama Queen ist.
Das ist ein bisschen.
Das würde ich ehrlich gesagt, wenn ich jetzt religiös wäre und dann wäre dieses Datum, dann hätte ich aber auch so ein bisschen so ein Eye-Roll. Da würde ich auch denken, come on. Also ernsthaft jetzt, das ist aber schon ein bisschen 16-jährig jetzt. Nochmal mit einem Hairflip zum wirklich 2020, ernsthaft jetzt. Geht das auch, haben wir es eine Nummer trockener da? Also
ich jetzt ein bisschen. Ich frage ja an dieser Stelle immer, ich ahne ja schon, dass wir uns im Hotel Quarantäne nochmal treffen werden, weil ich glaube, ich sage mal noch nicht, was ich glaube. Erstmal musst du sagen, was du glaubst. Ich ende hier meistens mit, heute ist der 28. März. Was glaubst du denn, wie es unserer Welt heute in 5 Tagen geht? Und danach schließt die Frage an, wie geht es der Welt wohl heute in 5 Monaten?
Also ich glaube, dass wir jetzt gerade am Anfang tatsächlich stehen von einer leichten Zuspitzung des Tons. Ich glaube, dass in den nächsten 5 Tagen der Ton sich medial verschärfen wird. Und so ein leichtes Grummeln losgehen wird von wegen, ja, schön, jetzt haben wir alle mal irgendwie auch, waren wir mal im Park spazieren und haben wir alle geklatscht. Aber was ist denn jetzt eigentlich? Wer sagt uns jetzt mal, wann hier was vorbei ist? Und irgendwie, ganz ehrlich, dann wird, glaube ich, mehr politisiert werden jetzt in den nächsten 5 Tagen. Und die ersten, das fängt jetzt ja schon so ein bisschen an, so dieses, naja, aber ob das so richtig ist und ganz ehrlich. Und also das sind für mich die Symptome von dem, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben. Ne? Dieses Unwohlsein von, oh, warte mal, Fremdbestimmung, ist das überhaupt gut so? Boah, ich habe ein Angstgefühl, lieber drüber hinweggehen und ups, der Finger kommt raus. Dann kann auch irgendjemand schuld sein. Warum nicht? Da, die Regierung. Das, glaube ich, wird jetzt erstmal ein bisschen passieren, mehr die nächsten fünf Tage, außer wir fangen jetzt mal alle schon, die Bock darauf haben, an dagegen zu steuern. Ne? Also weil da kann man natürlich selbst, auch wenn man ein sehr gebildeter Mensch ist, sehr schnell reinrutschen. Aber ich glaube, das sollten wir vorsichtshalber vermeiden. Das ist nicht der Weg, der cool ist. Die Politik muss atmen können die nächsten Monate. Was ein sehr merkwürdiges Bild ist in Zeiten von Corona, fällt mir gerade auf. Also jetzt so ein, um mal wieder den Spruch zu zitieren, den ich ja immer gerne zitiere und auch, glaube ich, in unserem Podcast schon zitiert habe, diesen Anxiety goes up, everything else goes down. Ne? Also wenn Unruhe, Stress und sonst was ins System kommt, kann keiner mehr cool arbeiten. Also wenn wir jetzt als die Leute, die zu Hause bleiben müssen, und das hat nichts damit zu tun, dass man nicht auch Sachen hinterfragen soll oder sonst was, aber wenn wir jetzt anfangen, aus so einem eigenen, oh, ich fühle mich irgendwie nicht gut und ich habe mich schon wieder gestritten und hier und irgendwie, ich will, dass es vorbei ist, aber ich gehe nicht in der Eigenverantwortung, kümmere mich mal um meine Gefühle und verbinde mich mal mit Leuten und achte darauf, dass es mir besser geht, sondern ich erwarte, dass mich hier irgendjemand rettet, anfangen Stress und Druck zu machen, wird das der Qualität der politischen Entscheidungen in den nächsten Monaten nicht zuträglich sein. Und die Verantwortung hat jeder von uns. Und das sind nicht nur Leute, die Prolls sind und die überhaupt sich nie den Kopf machen, die da betroffen sind, sondern das wissen wir, das gibt bei uns in jedem Freundeskreis irgendjemanden, mindestens einen, der irgendwie so drauf ist, dass er sagt, naja, aber ganz ehrlich, ich finde schon das. Und dann geht der Kiefer so vor. Und da finde ich, müssen wir jetzt alle in Verantwortung, ne? So. So jetzt in 5 Monaten, glaube ich. Ich glaube.
Wir sind ehrlich natürlich jetzt, ne?
Total. Also das Ding ist, es gibt so, ich komme gerade in so ein Marvel Doctor Strange. Ich habe alle Parallelen Universen durchgerechnet und nur in einer überleben wir, so in einer Version überleben wir Endgame. In dieser Dimension bin ich aber übrigens oft in meinem Kopf unterwegs. Ich habe mich sehr abgeholt gefühlt von Dr. Strange und, und all, wie es da aussah. Ich dachte, ah ja, jetzt, genau. Also insofern kann ich nur sagen, es gibt das, was ich glaube, was passiert, wenn sich jetzt nicht ein paar Leute so zusammenschließen, im freundlichen, positiven, aufmunternden Coach-Sinne so ein bisschen alle so hier zusammenzuhalten. Was aber, glaube ich, gerade passiert, ja, also es erwachsen, das klingt so abstrakt, aber es erwachsen gerade ganz tolle Sachen, die erblühen ja immer in solchen Zeiten. Ne? Und
zum Beispiel?
Sowas, was du jetzt machst. Mhm. Diese ganzen Podcasts, die jetzt passieren, die letztendlich auch, was Jan und Olli natürlich machen und was alle so, aber auch tausend Sachen, die passieren auf Instagram, die irgendwie machen, dass man nicht nur sich selbst mitdenkt und die eigene Familie, sondern die Gruppe und sagt, ey, schwierige Zeiten, lass uns da mal cool durchkommen. Ne? Oder tausend Sachen, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen, die einfach, die jetzt in den kommenden Monaten sichtbar sein werden, wo Leute sich jetzt Sachen ausdenken, wo uns noch der Hut wegfliegt, weil wir sagen, krass, wie geil die menschliche Kreativität gepaart mit Humanismus, boah, was der sich da ausgedacht hat, das ist ja unglaublich oder so. Das passiert, glaube ich, jetzt auch alles. Und ich, wenn das einen bestimmten Prozentsatz übersteigt, ist das die Chance, die größte Chance aller Zeiten, dass wir in 5 Monaten in einer optisch relativ ähnlichen, aber im Herzzentrum komplett veränderten Welt leben, im positiven Sinne. Also wo alle den Schuss gehört haben. Aber rumpelig wird das auf jeden Fall erstmal. Also so im Sinne von, also ich muss es ganz ehrlich sagen, ich muss glauben, weil ich sonst überhaupt alles nicht machen kann, was ich jeweils mache, ist, ich glaube immer daran, dass das gut wird. Aber es wird nicht unbedingt geschmeidig, unholperig oder einen Spaziergang bis dahin. Aber der Spaziergang in seiner Heftigkeit oder der Geländelauf, ja, der muss nicht unbedingt, also die Art von, wie viele Traumata der hervorruft, wie viele Todesopfer der hervorruft oder so, das haben wir, glaube ich, jetzt noch auf eine bestimmte Art ein bisschen im Griff. Wir haben natürlich die Corona-Zahlen nicht richtig im Griff und nur so halb und können nur versuchen, was wir versuchen können. Aber alles andere, alle psychischen Kollateralschäden und alles, wie sehr wir uns gegenseitig anfangen zu zerfleischen, Sachen übel zu nehmen, gemein zu werden oder sowas, da haben wir jetzt, wenn wir jetzt genug Leute in Eigenverantwortung gehen und sagen, ich will das nicht, ich setze mich dafür ein, dass wir die Stimmung nicht verlieren und die Liebe nicht verlieren und dass wir, und ich gehe in eine Konstruktivität und in eine Kreativität, wenn das genug Leute sind, dann werden wir da auch gut durchkommen. Aber das ist halt der Punkt, es sind wirklich alle gefragt. Und keiner kann sich, also ich möchte jetzt nicht Angela Merkel zitieren, aber es ist einfach wirklich so, es kann sich keiner erlauben. Es stimmt nicht, es können sich Leute erlauben, nicht noch irgendwie kreative und konstruktive. Genau, also wer die Kapazitäten nicht hat, kann sich sowieso nie erlauben, für die Gruppe noch einzuzahlen. Das ist klar, das ist logisch. Aber wer Kapazitäten hat, sich zu äußern, der kann sich nicht erlauben, sich für ein Abkotzen und ein Runterziehen von anderen zu entscheiden. Natürlich kann der frustriert sein, das meine ich nicht. Ne? Aber dann soll er irgendwo hingehen, wo er auch zulässt, dass ihn jemand wieder aufbaut. Mhm. Und nicht andere Leute noch versuchen, mit runterzuziehen und zu sagen, nee, und sowas. Sondern ich glaube, dieses Runterziehende ist ja mal, wenn jemand tut, als würde er nicht einfach eigentlich sich in die Hosen machen vor Angst gerade. Das ist ja auch wieder so ein Angstthema. Ne? Jemand, der rummöppert die ganze Zeit und tut, als hätte er einfach alles durchschaut, ist ja meistens jemand, der sich in Wahrheit einfach total einpinkelt und nie im Leben irgendwie die Möglichkeit hätte, das zu sagen. Und ich glaube, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass Leute sich das mehr und mehr trauen, aber es ist auch wichtig, dass wir uns trauen zu sagen, sag mal, wenn du jetzt hier so dolle redest, kann es sein, dass du eigentlich einfach nur Angst hast? Und können wir mal bitte über deine Angst kurz reden, weil das andere macht mir sonst Angst. Und also wirklich brauchen wir müssen mit offenen Karten spielen, wie es jedem geht. Und das können wir nicht. Und das ist eine Riesenherausforderung, aber das können wir lernen. Und wir sind der krasseste Kurs und die krasseste Gruppenstärke, um sowas zu lernen, gerade der Welt. Ja? Nämlich die Welt. So. Das ist mehr als manche anderen Welten. Und so.
Also ich muss mal sagen, auf jeden Fall ein Hoch, in dem Fall auf deine Lehrerin mit 16.
Ja, die hat das, wie gesagt, die fand das, glaube ich, nicht so spannend als Thema. Das war einfach nur eine Folie, das stand da.
Genau.
Ich glaube, ein Hoch, ja.
Also da muss
man, siehst du, so kann das auch sein. Einfach ein Hoch, also Erfolg durch Weglassen. Man kann auch durch komplettes Desinteresse, so ein Interesse in Schülern, also die war übrigens, glaube ich, sonst total toll, aber an dem Punkt war das so, whatever. Und ich dachte so, whatever what?
Das ist unglaublich. Also das muss ich echt sagen, also dass so eine kleine Folie auf dem Polylux da ein Forscher-Gen irgendwie anstupsen kann, das ist doch wirklich das ist wirklich erstaunlich.
Ja, und weißt du was? Übrigens ist es ganz lustig, um mal den Kreis zu schließen. Das hat mir total Angst gemacht damals. Und das Einzige, wie ich aus dieser Angst, glaube ich, rauskommen konnte, war, dass ich mir das einfach total genau angucken musste. Mhm. Ich glaube, das ist der Punkt. Und jetzt habe ich da überhaupt keine Angst mehr vor.
Ja, und jetzt müssen wir alle genau hingucken, ja.
Genau. Und wir haben ja sehr viele schöne Sachen zu sehen. So ist es ja nicht. Ja. Matze, Mensch, du.
Du alle Hütte. Ich,
Geh mal auch schlafen. Ich gehe jetzt auch schlafen.
Ja,
ich habe gar nicht so ein etabliertes Homeoffice. Ich habe eher so ein Forest Office. Ich telefoniere, wenn dann beim Spazierengehen, aber ich office gerade gar nicht so viel. Ich esse jetzt noch ein Stück Schokolade. Ist mir scheißegal, ob das hier deine Regeln sind.
Weißt du was? Ich drücke vorher. Du kannst ja vorher Tschüss sagen. Nö, wir können mal weiter. Oh, meine Güte.
Das ist die nächste Glaubenskrise bei uns. Ja, nee, du so Gott, ich so nö. Du so clean mouth, ich so Mampf.
Nee, also dann viel Spaß mit Olli Schulz beim nächsten Mal.
Kleine Podcast. Klüngeleien und Kämpfe untereinander. Jetzt aber zu gemischtes Hack. Mir reicht's.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Zweitwohnsitz auch mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Themen, Gästevorschläge und wie es euch so geht, gern per Mail an hotelmatze@mitvergnügen.com. Schickt gerne Instagram-Stories von eurer Quarantäne, wenn ihr wollt. Vielen herzlichen Dank an Jan Köppen für die wunderbare Musik. Die normalen Hotelmatze-Folgen gibt es natürlich weiterhin immer am Mittwoch, solange es geht. Bis bald, bleibt gesund, passt auf euch auf, euer Matze.